Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Seit den 50er Jahren ist der plüschige Sympathieträger in der Welt. Und auch die Verfilmungen des Kinderbuchklassikers Paddington waren sehr erfolgreich, wurden hoch gelobt. Heute kommt der Familienfilm Paddington in Peru ins Kino. Eine Art Migrationsgeschichte, die erstaunlich gut in Zeiten passt, in denen viele Angst vor dem Fremden haben.
Das wird toll! Dann kann ich euch meine Heimat zeigen.
Ob Paddington in Peru so gut ist wie seine Vorgänger, das genau besprechen wir hier gleich im Kompressor. Noch immer sind die Brände um Los Angeles nicht vollständig unter Kontrolle. Die Bilanz schon jetzt eine Katastrophe. 12.000 Gebäude in der Region sind zerstört oder beschädigt. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf 27. Mehrere Menschen gelten noch immer als vermisst. Heute sollen bei einem großen Benefizkonzert Spenden gesammelt werden. Und die Liste derjenigen, die mitwirken wollen, wird immer länger. Unsere Korrespondentin Antje Sieb berichtet über das Fire Aid Festival.
In zwei großen Arenen in Los Angeles, dem Intuit Dome und dem Kia Forum, spielen die Stars zeitlich versetzt. Im Intuit Dome etwa Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga oder Rod Stewart. Und im Kia Forum unter anderem Alanis Morissette, Green Day, die Red Hot Chili Peppers und Pink. Zusätzlich wird es Überraschungsgäste auf der Bühne geben. Wer Tickets hat, soll alles zu sehen bekommen. Einen Teil live auf der Bühne, den anderen als Live-Übertragung, zum Beispiel in der Umbaupause. Die gesamten Erträge sollen Feueropfern oder dem Wiederaufbau zugutekommen. Die Musiker spielen ohne Gage, die Kosten tragen zum Beispiel die Eigentümer der Arenen. Tate McRae, die im Intuit Dome auftreten wird, sagt auf Instagram, sie sei angerufen worden und hätte sofort zugesagt.
Yeah, they kind of called me last week and were just like, would you be down to do this? And I was like, anything I can do to help and be involved. And
die günstigsten Tickets sind ausverkauft. Einige Tickets zum Preis von mehreren hundert oder tausend Dollar waren am Tag vor dem Konzert aber noch zu haben. Außerdem sind viele Streaming-Anbieter im Boot, die das Event weltweit übertragen werden. Auch dabei wird zu Spenden aufgerufen. Die Veranstalter haben nach Presseberichten jetzt schon über 50 Millionen Dollar eingenommen. An wen die Unterstützung genau gehen soll, ist allerdings bisher nicht klar. Das soll die renommierte Annenberg-Stiftung in Los Angeles mitbestimmen. Neben Musik werden auch Videos der verheerenden Feuer zu sehen sein, zum Beispiel vom Lokalsender KTLA.
You can't see it, 'cause you're in it, but it looks like a war zone right now.
Yeah.
Im Raum Los Angeles waren am 7. Januar mehrere Feuer ausgebrochen und hatten sich enorm schnell ausgebreitet. Die beiden größten Brände im Norden und Osten der Stadt haben eine Fläche von rund 150 Quadratkilometern verwüstet und über 18.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Die meisten davon sind Wohnhäuser. 29 Menschen kamen ums Leben. Nur wenige Brände in der Geschichte Kaliforniens haben für so viel Zerstörung gesorgt. Was die Feuer genau ausgelöst hat, dazu werde immer noch ermittelt, sagte Sheriff Robert Luna.
The investigation will be thorough and we'll get to where we need to get to, but it's still ongoing.
Starke Winde und extreme Trockenheit waren mit dafür verantwortlich, dass die Feuer sich so schnell ausbreiten konnten. Dabei spielt auch der Klimawandel eine Rolle, das ergab eine gerade erst vorgestellte Studie. Mittlerweile dürfen die Anwohner wieder zurück zu ihren Grundstücken. Die Behörden verteilen dafür Schutzausrüstung wie Masken, denn die Asche enthält Giftstoffe. Die Überreste der niedergebrannten Häuser und Autos müssen professionell entsorgt werden, erklärt Mark Pestreja von der zuständigen Behörde.
The debris is required to be removed. It cannot be left on property.
Die nötigen Aufräumarbeiten werden Monate in Anspruch nehmen. Erst dann ist an Wiederaufbau zu denken. Am vergangenen Wochenende hat es zum ersten Mal geregnet. Das senkt erstmal die Gefahr weiterer Feuer. Vorerst sind aber die Strände gesperrt, weil Giftstoffe aus dem Brandmüll ins Meer gespült wurden.
Ein Bär ist verloren gegangen und wohin der verschwunden ist, darum geht es genau im dritten Teil der britischen Filmreihe um den kleinen Bären Paddington, der aus dem dunkelsten Peru stammt und von der Londoner Familie Brown adoptiert wird. In Paddington in Peru kehrt er nun mitsamt den Browns in seine Heimat zurück, um dort nach seiner Tante Lucy zu suchen. Die ist spurlos verschwunden aus einem Heim für Bären im Ruhestand und ob dieser dritte Teil der Filmreihe an den Charme seiner viel geliebten Vorgänger anknüpfen kann, das verrät uns jetzt unser Filmkritiker Jochen Werner. Hallo, schön,
Hallo.
Der Schauplatz hat sich verändert in diesem dritten Teil. Von London aus geht es also jetzt in den peruanischen Dschungel. Was hat sich noch alles verändert?
Ja, also zuerst mal hat sich schon hinter den Kulissen einiges verändert bei dem Film. Der Regisseur der ersten beiden Teile, Paul King, ist nicht mehr dabei. Der ist inzwischen weitergezogen zu den ganz großen Hollywood-Familien-Blockbustern und hat da zuletzt Wonka gedreht. Und für ihn hat jetzt ein Regiedebütant übernommen, Dougal Wilson, der bisher vor allem Werbespots und Musikvideos gemacht hat und der in England wahrscheinlich am bekanntesten ist für einen Werbefilm gegen den Klimawandel, in dem alle, die nicht genug CO2 einsparen wollen, ziemlich blutig in die Luft gesprengt werden.
Oh, das klingt jetzt nicht zwangsläufig besonders kindgerecht.
Ja, genau. Und deshalb waren auch viele Fans der ersten beiden Teile erstmal so ein bisschen skeptisch, ob eben diese Fortsetzung jetzt auch den sehr spezifischen Ton der Vorgänger wieder treffen würde. Dazu kommt dann nämlich auch noch eine Umbesetzung im Cast. Da wird nämlich die wirklich tolle Schauspielerin Sally Hawkins, die in den ersten beiden Teilen die Mrs. Brown spielt, also die Adoptivmutter von Paddington, ersetzt durch Emily Mortimer, die auch eine tolle Schauspielerin ist, aber Hawkins war eben trotzdem auch so ein bisschen das Herz dieser Filme. Ja. Man merkt jetzt schon auch, dass sie fehlt. Also erstmal gab es durchaus einige Gründe zur Skepsis gegenüber diesem dritten Teil und ja auch diese Verlegung aus London in den peruanischen Dschungel ist ja jetzt nichts, was automatisch funktionieren muss. Denn die Geschichten um Paddington sind ja am Ende auch immer so ein Stück weit so Culture-Clash-Komödien. Paddington ist ja der wahrscheinlich berühmteste und beliebteste Immigrant des britischen Kinderkinos.
Ja.
Und ja, ein großer Teil des Witzes beruht ja eben auch darauf, dass er dann wahrscheinlich entgegen allen Erwartungen am Ende wahrscheinlich sogar noch mehr Britishness verkörpert als all die Londoner um ihn rum.
Also Jochen Werner, wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat sich jetzt aber eigentlich ja dramatisch viel verändert. Wie geht denn Paddington in Peru mit all diesen Veränderungen um?
Also er bekommt vieles davon eigentlich ganz gut in den Griff. Und ja, auch wenn der Film selber tatsächlich erstmal ja schon spürbar geradliniger ist als die Vorgänger, das ist schon mehr so ein klassischer, kindgerechter Abenteuerfilm. Also das Verschwinden von Tante Lucy wird dann irgendwann zu so einer Schatzsuche, wo jeder dann irgendwie seine eigene Agenda verfolgt. Von der singenden Nonne Olivia Colman bis hin zum Amazonas-Schiffskapitän Antonio Banderas, der so von den Geistern seiner goldsuchenden Urahnen verfolgt wird. Und da gibt's dann Geheimpläne, die aufgedeckt werden müssen. Und so einen Indiana Jones-mäßigen Abenteuer-Action-Showdown in der Stadt Eldorado. Und das wird alles mit relativ viel Tempo durcherzählt und macht schon auch so einen Unterschied aus zu den Vorgängern. Da gab es zwar im Kern auch schon immer so eine Art ja, Kriminalerzählung, die war aber da eher dazu da, dass so die einzelnen Nebenhandlungen, die einzelnen Episoden wie so kleine Vignetten daran aufgehängt werden konnten. Und das Herz der Filme steckte dann eigentlich in diesen ganzen Abschweifungen.
Ja, aber bleibt von diesem Herzen denn dann doch noch also viel übrig bei so viel Abenteuer, so viel Action?
Tatsächlich ja. Mhm. Also mein Eindruck ist, dass man sich hier schon sehr viel Mühe gegeben hat, auch eben gerade um die Magie der Vorgänger in diesen Film rüber zu retten. Und es ist ja auch immer gar nicht so schlecht bei einem dritten Teil von so einer Filmreihe, wenn man mal ein paar Dinge komplett anders angeht. Der beste Film der Reihe, würde ich sagen, ist wahrscheinlich immer noch der zweite. Aber da steckte auch so viel Herz und Witz und Charme drin, dass dann vielleicht irgendwie dieser Teil der Geschichte von Paddington in London damit auch so ein Stück weit auserzählt ist. Und wenn man jetzt versucht hätte, das nochmal neu aufzulegen, dann hätte man das eigentlich nur noch unterbieten können. Und ja, jetzt macht man halt mal ein bisschen was anderes, wird aber dem Stoff eigentlich trotzdem gerecht. Und ja, auch am Ende, wenn dann sogar noch so eine Idee von Remigration ins Spiel kommt. Und wenn dann ja, kindgerecht eigentlich erzählt wird, dass eben ein Zuhause in so einer migrantischen Erzählung auch das sein, wo man ankommt und nicht immer nur das beschreibt, wo man herkommt, wo die eigenen Wurzeln liegen. Und das ist dann schon auch sehr schön und warmherzig auch und passt auch einfach gut in die Zeit.
Das klingt jetzt aber für meine Öhrchen doch schon so, als sei das in erster Linie wirklich ein Kinderfilm. Wird da Eltern und Erwachsenen dennoch genug geboten, um wirklich reingehen zu wollen?
Ja, also es gibt schon auch immer wieder so einen dezidiert erwachsenen Humor in dem Film. Wenn da zum Beispiel Antonio Banderas als Amazonas-Kapitän da so mit Grammophon und Opernmusik so Fitzcarraldo-mäßig in den Film reinschippert, dann ist das schon sehr lustig und geht natürlich an den Kindern im Publikum komplett vorbei. Und ja, überhaupt Banderas ist ganz toll in seinen gleich 6 verschiedenen Rollen. unter anderem auch in Drag als so eine Art Emilia Earhart-Figur. Und ja, da sind auch historische und filmhistorische Bezüge drin, mit denen man dann so seine Freude haben kann, wenn man sie denn erkennt.
Ich würde vorschlagen, wir hören vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt, einfach mal so zur Bebilderung. So klingt das.
Ich möchte gern einen Bären als vermisst melden. Braune Augen, braunes Fell, im Grunde komplett braun. Ja, wir haben einen Dschungelbären im Dschungel verloren. Irgendwie gefällt mir Ihr Tonfall nicht. Naja, Ihnen auch einen schönen Tag.
Tante Lucy verpasst nie den Berobikus.
Noch mehr Karate?
Morgen.
Morgen.
Was sagt die Polizei?
Ist scheinbar zu beschäftigt mit der Suche nach vermissten Fischen im Fluss.
Was wir jetzt gar nicht gehört haben, Elias Mbarek leiht dem Paddington seine deutsche Stimme. Haben Kinder hier auch genug Spaß? Das klingt schon doch auch relativ kompliziert elaboriert, so das, was wir gerade gehört haben.
Also die Kinder sind begeistert.
Okay.
Ich war jetzt am Wochenende in einem Preview in einem Kinosaal voller Kinder und da gab es schon, bevor der Film anfing, Paddington-Sprechchöre. Da wurde gelacht und geklatscht und gejohlt, während der Film lief. Und als dann der Abspann kam, wurde vor der Leinwand vorne Fangen gespielt. Also wenn man dem Teil der Zielgruppe glaubt, dann ist Paddington in Peru wieder ein voller Erfolg.
Okay, und aus erwachsener Sicht?
Ich finde ja, also ich hatte selber auch viel Spaß mit dem Film und ja, man muss ja auch nochmal betonen, das ist ja im Grunde gar nicht unbedingt so ein reiner Kinderfilm. Also das geht in der Schublade nicht auf. Das ist, wenn man so ein Etikett draufkleben will, ist das vielleicht ein Familienfilm eher. Ich würde sagen, so wie auf den Kartons von so Gesellschaftsspielen früher immer drauf stand, von 6 bis 99 Jahren.
Das ist ein schönes Fazit. Paddington in Peru. Heute kommt der Film in die Kinos, für uns gesehen und für gut befunden hat den Familienfilm Jochen Werner. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eglau.
Nach dem Raub rumänischer Kunstschätze aus einem niederländischen Museum sind 3 Verdächtige festgenommen worden. Von den wertvollen Objekten fehlt aber noch jede Spur, wie die Polizei mitteilte. Einbrecher hatten am Wochenende den Eingang des kulturhistorischen Drenz-Museum im Nordosten der Niederlande gesprengt und antike Kulturschätze aus Rumänien gestohlen. Dazu gehört der goldene Helm von Cotu Finești aus dem Nationalmuseum für Landesgeschichte in Bukarest. Insgesamt befanden sich in dem Museum mehr als 50 Gold- und Silberobjekte, die im Rahmen einer Sonderausstellung über das antike Reich von Dakien gezeigt wurden. Der Raub hatte nicht nur die Niederlande, sondern insbesondere Rumänien erschüttert. Der Goldhelm von Cotu Finești gilt dort als ein Kulturgut von unschätzbarem Wert. Es gab Kritik an dem niederländischen Museum. Dieses habe zu wenige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Antisemitische Vorfälle an Schulen und Hochschulen. Um diese künftig zu verhindern, hat der Bundestag am Abend eine Resolution gegen Antisemitismus in Bildung und Wissenschaft verabschiedet. Die Resonanz ist unterschiedlich. Die deutsch-israelische Gesellschaft etwa begrüßte das Papier. Bildungseinrichtungen sollten nicht zu No-Go-Areas für Jüdinnen und Juden oder Freunde Israels werden. Aus der Wissenschaft wurden auch kritische Stimmen laut. Die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien, Miriam Rürup, sagte, das Papier sei von einem Generalverdacht geprägt. Sie warb für differenziertere Instrumente und das Zulassen von Kontroversen. Hier im Deutschlandfunk Kultur betonte der Historiker Uffa Jensen, das Ziel, Antisemitismus an Hochschulen zu bekämpfen, sei richtig. Aber die Resolution schieße in einigen Punkten über das Ziel hinaus. Nannte ein Beispiel dafür, wie sie die Autonomie von Forschung und Lehre gefährde.
Nehmen Sie einen Mathematiker zum Beispiel, der jetzt vielleicht in der Vergangenheit aus Israel kommt oder so, meinetwegen Boykottsachen befürwortet hat und der jetzt einen Antrag bei einem Forschungsinstitut stellt oder bei einer Forschungsförderungseinrichtung. Und in dem einen Absatz dieser Resolution wird zumindest nahegelegt, dass man darüber nachdenken müsste, ob der dann förderungswürdig ist. Das ist für mich ein Einschnitt in die Wissenschaftsfreiheit.
Das sagt Uffa Jensen, Historiker und Antisemitismusbeauftragter der TU Berlin. Ein Antiquar, der mit Kurzvideos über Literatur zum TikTok-Star wird. Das war Klaus Wilbrandt. Jetzt ist er mit 83 Jahren gestorben. Wilbrandt hatte ein Antiquariat in Köln betrieben und spielte im vergangenen Februar mit dem Gedanken, es zu schließen. Denn die Kunden waren zuletzt ausgeblieben. Eine 50 Jahre jüngere ehemalige Verlagslektorin schlug ihm vor, in kurzen Videos über Literatur zu sprechen. Und so geschah es. Klaus Wilbrandt wurde auf seine alten Tage zum Bookfluencer. Die klugen Kommentare des Literaturkenners, etwa zu Virginia Woolf oder Thomas Bernhard, wurden zu Hits in den sozialen Netzwerken. Welches Buch muss ein junger Mensch gelesen haben? Dieses Video von Klaus Wilbrandt wurde sogar 750.000 Mal aufgerufen. Werbespots während eines Films? Darauf hat nicht jeder Lust. Doch wer werbefrei streamen will, muss dafür bei Amazon Prime Video seit einem Jahr mehr Geld zahlen. Eine Sammelklage gegen den Streaming-Anbieter, die Extragebühren für das werbefreie Angebot zurückfordert, stößt auf großes Interesse. Bislang haben sich mehr als 82.000 Kunden angeschlossen, wie heute die Verbraucherzentrale Sachsen bekannt gab. Amazon hatte im Februar 2024 begonnen, Werbung in Filmen und Serien zu schalten. Wer die Spots nicht sehen will, muss 2,99 Euro für das Abo Prime Video ad-free zahlen. Seit Mai können sich Betroffene für die Sammelklage anmelden. Sollte diese erfolgreich sein, bekommen Kunden und Kundinnen Geld zurück. 2,99 Euro pro Monat, das sind 35,88 Euro pro Jahr.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Können Sie sich vorstellen, in einer Welt zu leben, in der psychisch kranke und unliebsame Menschen einfach weggesperrt werden? Auch wenn man dieser Tage manchmal den Eindruck hat, dass es doch einige Politikerinnen und Politiker gibt, die sich diese Zeiten vielleicht zurückwünschen, kann man sagen, sie sind zum Glück erstmal vorbei, aber sie können noch als düstere Gruselkulisse dienen, zum Beispiel in Computerspielen wie The Stone of Madness. Das ist gerade erschienen und Markus Richter hat es schon mal für uns gespielt. Hallo Markus.
Hallo.
Nimm uns mit. Was genau passiert da?
Das kann ich glücklicherweise Pater Alfredo überlassen. Der erzählt das nämlich ganz am Anfang des Spiels selbst.
It is the year of our Lord 1799. I write these lines from a lost monastery in the Pyrenees.
Der gute Pater wollte nämlich ein relativ unbekanntes Kloster besuchen, aber wurde dann selber gefangen genommen. Warum? Man weiß es nicht so genau. Das Kloster hat ein dunkles Geheimnis. Ein Inquisitor treibt hier anscheinend irgendwie sein Unwesen. Und eigentlich ist es eben gedacht als so eine Art tatsächlich Krankenhaus und Heim für psychisch kranke Menschen. Aber die werden dann hier halt eingesperrt und gezüchtigt. Und dann hat man zwei Aufgaben in dem Spiel, nämlich herausfinden, was passiert hier eigentlich und selber natürlich freikommen.
Das hört sich ja erstmal sehr, sehr bedrückend an. Ist das jetzt alles nur die Kulisse oder bleibt das ganze Spiel so? Also es klingt auf jeden Fall so, als wäre das nichts für schwache Nerven oder zartbeseitete.
Also das ist schon eine düstere Kulisse, aber im Sinne von spannend düster, ja, also so Klosterkrimi-mäßig. Der Name der Rose sagt vielleicht noch manchmal was. Ne? So, das ist so ein guter Vergleich von der Stimmung her. Es ist jetzt nicht so durchgehend, dass man dann selber ganz bedrückt ist. Die insgesamt 5 Charaktere, die man steuern kann, die sind auch so trotzig und die haben irgendwie Charme. Es gibt zum Beispiel die kleine Amelia, die eigentlich Nonne werden soll, aber lieber durch Gänge kriecht und Sachen klaut. Okay. Oder die alte Agnes, die zaubern kann. Und neben dem Übernatürlichen gibt es dann auch viel Comic Relief. Also man trifft zum Beispiel einen Panicello, einen Mann mit Brot auf dem Kopf und das Brot ist sein bester Freund. Oder man bringt zum Beispiel einen Mönch dazu, sein Schweigegelübde zu brechen, indem man einen Spiegel kaputt macht. Und dann muss er ganz fürchterlich schimpfen und dann hat er das Schweigegelübde gebrochen.
Aber wenn du das so sagst, irgendwie Spiegel zerbrechen, die eine klaut Sachen, da wird gezaubert. Wie läuft diese Spielemechanik ab?
Also man sieht das so von schräg oben isometrisch, sag mal, also quasi wie so ein Spielbrett, eine Draufsicht dieses Klosters und der Räume. Mhm. Das ist von Hand gezeichnet und sieht auch sehr, sehr, sehr schön aus, so ein bisschen comicartig und da steuert man die Spielfiguren. Man kann sich aus diesen 5 immer pro Tag, das sind so wie kleine Kapitel, 3 davon aussuchen und man kann dann mit Gegenständen oder Personen per Mausklick interagieren, aber das meiste, was man halt machen will, also Sachen klauen und so Dinge, ist halt eben verboten und die Hauptmechanik ist dann die eines Schleichspiels. Ja, es gibt also Wachen, man kann sich anzeigen lassen, wo gucken die hin und dann muss man die Dinge, die man verbotenerweise machen will oder diese Rätsel, die man lösen will, eben ausführen und sich dabei nicht erwischen lassen. Und weil das dann noch zu einfach wäre, gibt's noch was.
Eduardo was crouched down in a dirty corner. The terror he felt towards the darkness had paralyzed him.
Jede Figur hat vor etwas anderem Angst. Mhm. Ja, also Eduardo hier zum Beispiel vor der Dunkelheit. Mhm. Das heißt, man muss mit Pater Alfredo Licht machen, aber der hat wiederum Angst vor Gewalt. Das heißt, man kann Wachen nicht einfach so niederschlagen und aus dem Weg räumen. Und da hat das, jeder hat sozusagen so etwas und dann muss man halt gucken, wie kombiniert man die Charaktere, damit die trotz ihrer Ängste da durchkommen, weil wenn die ausgelöst werden, dann können die nicht mehr so richtig agieren. Und das verleiht auf 2 Ebenen zusätzliche Tiefe, weil einerseits der Spielmechanik, die Herausforderung wird ja größer und andererseits bekommen die Charaktere sozusagen noch so ein bisschen ausgezeichneter dadurch.
Also das hört sich einerseits super spannend und wild und interessant an, aber doch auch irgendwie schon ganz schön elaboriert. Also passt das alles wirklich so richtig zusammen? Puzzelt sich das zusammen zu so einem spannenden Spielerlebnis? Also du hattest ja gerade den Namen der Rose genannt. Das ist ja wirklich so ein super packender Roman. Also wird das auch zu einem echten Mystery-Abenteuer?
Es ist so kurz davor, wirklich gut zu werden, ja? Und dann scheitert es aber, weil es hat von allem viel zu viel zu viel. Ne? Man spielt das also, guckt sich das an, guckt sich die Charaktere an und die Geschichte und fragt sich dann, also geht es jetzt hier um die psychischen Krankheiten? Oder geht es um die Verbrechen der Kirche? Oder geht es hier um eine Fantasy-Mystery-Welt, wo es ein dunkles, übernatürliches Geheimnis zu entdecken gilt? Oder man fragt sich, soll das ein Schleichspiel sein oder ein Rätselspiel oder ein Ressourcenmanagementspiel? Das habe ich nämlich gar nicht noch erzählt. Die Charaktere machen nicht nur, dass sie im Kloster rumschleichen, sondern jede Nacht sozusagen ziehen sie sich zurück. Und dann kann man aus den Gegenständen, die man gesammelt hat, sich wieder neue Gegenstände bauen. Und man hat auch sozusagen die geistige Gesundheit, ist auch eine Ressource, da muss man sich auch zu kümmern. Das hat also noch so einen Management-Aspekt. Ja, und ich will nicht sagen, und es gibt dafür gute Beispiele, dass man nicht so eine Dinge kombinieren kann. Und so eine Mischung kann spannend sein, aber es braucht halt so eine Richtung. Also das Spiel, so die Spiele müssen sich, finde ich, für etwas entscheiden. Und das muss halt nicht eine Richtung sein, aber schon, also es ist wie so ein Gericht sozusagen. Es gibt viele leckere Einzelzutaten, aber von allem zu viel. Bratensoße auf Schwarzwälder Kirschtorte, das ist halt einfach zu viel.
Buttercreme mit Schlagsahne. Mhm. Aber was ich gerade so rausgehört habe, als ich die Töne gehört habe, dass das irgendwie wahnsinnig gut gemacht scheint. Also auch akustisch. Diese Stimmen haben mich erstmal total abgeholt. Das, was du erzählst von den Zeichnungen.
Also, auch hier, die Stimmen gibt es ganz wenig. Mhm. Also die Soundatmosphäre ist tatsächlich toll, es gibt ganz wenig Sprache. Also ich habe jetzt hier sozusagen die 2 von 5 Momenten in ein paar Stunden rausgegriffen. Und bei den Zeichnungen ist auch so eine gewisse Unentschiedenheit. Es gibt 3 verschiedene Grafikstile. Es gibt das eigentliche Spiel, es gibt so animierte Szenen, das sieht dann wirklich wie so eine Fernsehserie, eine animierte aus. Und dann gibt es noch, wenn die Charaktere sprechen, in Anführungszeichen, sieht man nochmal so eine Art Ölgemälde im Porträt. Und da, also das ist alles einzeln, ist alles schön und gut gelungen, aber zu dritt passt das nicht zusammen. Also die Stile sind tatsächlich so unterschiedlich, dass derselbe Charakter in einem verschiedenen Zeichenstil wirkt wie eine andere Figur eigentlich. Man bringt das so ganz wenig zusammen. Mhm. Und was das macht, am Ende verwässert das eben alles. Also ja, es ist spannend und macht Spaß, das Kloster zu erkunden. Die Geschichte ist auch interessant. Ich will jetzt schon irgendwie wissen, wie geht denn das aus? Was steckt denn da alles dahinter? Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn man das jetzt nicht spielt, dann hat man auch nicht wirklich was verpasst. Und das ist ein bisschen schade, weil das Potenzial halt eben so groß ist, weil die Zutaten eigentlich gut sind.
Okay, aber falls Sie es trotzdem ausprobieren wollen, The Stone of Madness ist erschienen für Windows, PC und alle Konsolen, kostet rund 30 Euro. Markus Richter hat es schon mal für uns gezockt. Ganz herzlichen Dank dir, Markus.
Sehr gern.
Haben Sie sich schon mal einem Meme näher gefühlt als einer Person oder vielleicht sogar einer ganzen App? Von Instagram bis Siri, von Uber bis ChatGPT. Unser Alltag ist durchzogen von digitalen Begleitern, die uns manchmal näher sind, als uns lieb ist. Die 38. Ausgabe der Transmediale in Berlin nimmt genau diese Verflechtungen unter die Lupe. Unter dem Motto Near but Far erkundet das Festival für digitale Kultur und Medienkunst, wie Algorithmen Nähe erzeugen und uns zugleich auf Abstand halten. Heute Abend im Berliner Silent Green geht's los. Es folgen dann 4 Tage lang dichtes Programm mit Ausstellungen, mit Vorträgen, Workshops, Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 34 Ländern sind zu erleben. Jasmin Kröger berichtet.
Treffpunkt Zukunft. Autonom fahrende Autos haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Der letzte bekannte Verkehrsunfall ereignete sich vor über einem Jahrzehnt. Wir befinden uns in einem Crash-Test-Zentrum auf einer stillgelegten Ölbohrinsel.
Es war sogar die letzte, die geschlossen wurde. Benziner werden nicht mehr hergestellt und die Ölförderanlagen werden von Gruppen wie uns übernommen, um zu verstehen, wie die Förderprozesse, die sowohl in der unterirdischen Mine als auch in den Computersystemen ablaufen, miteinander zusammenhängen.
Die britische Künstlerin Felicity Hammond schlüpft in die Rolle einer Mitarbeiterin des futuristischen Crash-Tests. Testzentrums. Hier sollen autonom fahrende Autos das Verursachen von Unfällen wieder erlernen.
Wir nutzen diesen Ort, um in eine Welt zurückzukehren, in der die Kontrolle verloren gehen kann und der Körper wieder zerbrechlich werden kann.
Die 20-minütige Performance ist Teil von Hammonds Installation Dark Adaptation. Aufgebaut im Foyer des Haus der Kulturen der Welt. Zu sehen gibt's hier eine 1:1 Nachbildung eines Teslas aus grauem Styropor, der mit einer der massiven Säulen des HKWs kollidiert. Beim Anblick stellt sich die Frage, warum sollten wir uns zukünftig ausgerechnet den Unfall zurückwünschen?
Es geht nicht darum, dass der Autounfall etwas Positives ist, sondern es geht darum, das Potenzial des Unfalls zu stören, wenn unser Leben in einem solchen Ausmaß von der digitalen Welt diktiert wird, dass wir die Kontrolle nicht mehr verlieren können.
Die Installation Dark Adaptation hat sie extra für die Transmediale entwickelt. Gerade das Workshop-Programm der 38. Transmediale, so Kuratorin Elise Hantschuk, schafft dieses Jahr sehr unmittelbar Zugänge zu komplexen Themen, die sonst eher in der digitalen Avantgarde zirkulieren. Der Workshop eines lokalen Kollektivs findet sogar mitten auf der Straße statt. Er soll zeigen, wie Algorithmen uns in der Stadt über Services für Roller, Räder, Taxis und Co. prägen.
Da gibt's dann diese Reihe von Aktivitäten, um zu verstehen, wie eigene Handlungen, sogar Gespräche, durch Algorithmen verändert werden. Sogar so banale Dinge wie sich zu beeilen, um ein Gespräch mit jemandem zu beenden, weil das Auto da ist, weil man den Fahrer nicht warten lassen will, weil man keine Punkte verlieren will oder eine schlechte Bewertung riskieren. Sie versuchen, die größere, abstrakte Natur und die Mechanik dieser Algorithmen zu verstehen und sie wirklich in ihren eigenen alltäglichen Aktivitäten verständlich zu machen.
Was unsere Aufmerksamkeit anzieht, wie Nähe und Distanz im Navigieren durch digitale Landschaften bestimmt werden, findet das diesjährige KuratorInnen-Team in dem Buch Immediacy or the Style of Too Late Capitalism. Das Buch von Anna Kornblu kam genau vor einem Jahr raus. Insbesondere ein Zitat daraus wird für Hantschuk zum kuratorischen Ausgangspunkt der Transmediale 2025.
Wir sind fasziniert von schrecklichen Umständen, denen wir uns nicht entziehen können. Alles ist eine Katastrophe, die unsere Aufmerksamkeit fesselt. Und das stimmt. Ich meine, wenn man über Social Media nachdenkt, welche bessere Definition gibt es dafür?
Dafür brauchen die meisten wahrscheinlich bloß mal kurz ihre Bildschirmzeit im Januar prüfen. Auch Elise berichtet von endlosem Scrollen durch dystopische Nachrichten aus Politik, Klima und Tech. Gefühlte Nähe zu den Weltkrisen, Smartphone sei Dank. Insbesondere durch die Verbrüderung von Tech-Mogulen und Politikern wie etwa Elon Musk und Donald Trump haben neue kollektive Ängste den Raum betreten.
Ich meine, es scheint sich sogar noch zu verstärken, was wir seit, ich weiß nicht, 2020 immer wieder sagen. Aber vor allem in den letzten Wochen ist nochmal eine andere Art von sogenannter Tech-Oligarchie in Erscheinung getreten.
Vor diesem Hintergrund wird womöglich die Botschaft des verunglückten Teslas von Felicity Hammond im HKW-Foyer deutlicher. Ganz nach dem Motto, macht kaputt, was euch kaputt macht, geht's hier nicht nur um das Schrotten eines Hightech-Autos.
Ich denke, die Idee, gegen den Fortschritt oder den technologischen Fortschritt zu kämpfen oder ihn zu stören, der von sehr mächtigen Instanzen kommt, ist nicht so sehr die Technologie zu stören, sondern die Macht zu stören und zu versuchen, Anspruch auf das Leben zu erheben, das wir leben wollen. Und zwar so, dass es nicht von einer kleinen Anzahl sehr reicher Menschen diktiert wird.
Angst, sagt Kuratorin Hantschuk, sei wie so oft auch hier kein guter Berater. Wir müssen uns mit digitalen Anwendungen auskennen, um die Beziehung zu ihnen bewusst zu gestalten. Wir müssen hinterfragen, wie wir Technologien definieren, wie wir mit ihnen interagieren und vor allem nicht die Hoffnung verlieren.
Jasmin Kröger über die Transmediale, die heute Abend im Berliner Silent Green beginnt.